Mit Angela Gutzeit, wie aus einem braven Bürger ein Barbar werden kann, darum geht es in Dirk Kurpiowaits neuem Roman Angst. Warum eine junge Frau plötzlich eine Gewalttat begeht und sich dann seelenruhig auf Reisen begibt, darum geht es in Britta Schröders Romandebüt Zwölfender. Beunruhigende Themen und zu Beginn leider eine traurige Nachricht. Lutz Schulenburg ist tot. Der Verleger der Hamburger Edition Nautilus ist einem Schlaganfall erlegen. Vor kurzem, am 21. April, feierte er noch in einer fröhlichen Runde seiner vielen Freunde und Kollegen den 60. Geburtstag. Eine Buchmesse ohne ihn, meinte vor kurzem der Verlegerkollege Dietrich zu Klampen, undenkbar. Nun ist es so gekommen. Die nächste Buchmesse ohne Lutz Schulenburg. Und die Edition Nautilus, der Verlag, den er seit 1972 zusammen mit Hanna Mittelstädt durch alle Wellentäler und Untiefen des Buchgeschäfts manövriert hat, verliert diese unverzichtbare Spürnase fürs Politische und Widerständige, die Schulenburg Zeit seines Lebens war. Mein Gast hier im Studio ist der Hörfunkjournalist Michael Langer. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Gutzeit.
Michael Langer, Sie haben mit Lutz Schulenburg vor einiger Zeit eine lange Gesprächssendung gemacht. In diese hören wir mal kurz rein. Hier äußert er sich zur Verlagsgeschichte.
Ich kann jedenfalls für mich sagen, dass ich dadurch viel mehr gewonnen habe als verloren. Gut, die Haare sind etwas grauer geworden. Okay, das ist passiert. Vielleicht auch der Schwung ist etwas bedächtiger. Aber die Geschichte unseres Verlags, unserer Unternehmung, bestand darin, dass wir das, was wir selber schätzen, auch anderen zugänglich machen wollten.
Lutz Schulenburg, der liebenswürdige Buchenthusiast und unermüdliche Vermittler. Michael Langer, Lutz Schulenburg war eine absolute Größe im Verlagsgeschäft, in der Literaturszene. Woran hat es gelegen? An dieser Art der Vermittlung, an dieser Begeisterung für Bücher und fürs kooperative Arbeiten?
Er hat sich Respekt und Meriten verschafft durch seine Tätigkeit als Verleger und so bekannt war und wurde er deshalb, weil er, wenn ich das so formulieren darf, eine unübersehbar freundliche Erscheinung war. Und Sie haben seinen Verlegerkollegen Dietrich zu Klampen schon erwähnt, der sprach davon, dass Lutz Schulenburg eine anthropologische Invariante auf der Buchmesse war. Er war immer das Bleibende im stetigen Wandel, ohne ihn war eine Messe nicht vorstellbar. Und es lag natürlich auch an den Gesprächen, die man mit ihm führen konnte, die immer von großer Wärme und Intelligenz geprägt waren.
Und Lutz Schulenburg gehörte offensichtlich zu dieser seltenen Spezies, die sich ganz undogmatisch und selbstverständlich und angenehm einer bestimmten Haltung verschrieben hatte und dieser Haltung auch treu geblieben ist.
Die libertinäre, anarchistische Haltung. Ja, dazu hat er sich immer bekannt, aber nicht Anarchismus in dem Sinn, wie wir ihn heute verstehen, sondern sich berufend auf Immanuel Kant. Anarchismus, das ist Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Er war ein Pazifist, ein friedliebender Mensch und Anarchismus bedeutete für ihn die Selbstverwaltung der Individuen und so hat er auch seinen Verlag geführt. Und als Verleger hat er immer darauf bestanden, dass das, was da geleistet wird, nur im Kollektiv funktioniert.
Sie haben jetzt schon vieles angesprochen. Lutz Schulenburg, wenn man mal zurückgreift, war mit der APO verbandelt, später dann mit der anarchistischen Bewegung, der ja auch treu geblieben ist. Das hat natürlich den Nautilus Verlag sehr geprägt. Das heißt, er hat auch solche Projekte wie zum Beispiel das Franz-Jung-Projekt, dieses große Buchprojekt. Er hat die Flugschriften ins Leben gerufen. Das alles sozusagen aus diesem anarchistischen Geist heraus. Das heißt, er hat sehr deutlich seine Spuren hinterlassen in diesem Verlag.
Wie hat er sich dahin entwickelt? Ich muss ganz kurz ausholen. Er ist ja ausgerissen als 16-Jähriger. Also 1953 wurde er in Hamburg-Bergedorf geboren, ist von seiner Großmutter erzogen worden, war ein schlechter Schüler, wie er selber sagt, ein Leistungsschwacher, der unter diesen Zumutungen des autoritären Schulbetriebs unendlich litt. Und als 16-Jähriger wollte er abhauen nach Kuba und ist in München gestrandet und hat dort einige Erfahrungen gemacht in der APO, obwohl er ein junger Schüler war. Und dann wurde er wieder geschnappt und nach Haus geschickt und musste eine Dekorateurslehre machen. Und dann traf er in Hamburg Hanna Mittelstädt und Pierre Galiser. Das führte zur Gründung des damals noch nicht Nautilus Verlag genannten Projekts, sondern MAD hieß das, Materialien, Analysen, Dokumente. Das musste umbenannt werden, weil das Satiremagazin MAD dagegen klagte, wegen Titelsgleichheit, Namensgleichheit. Es war aber nicht zum Schaden der Edition Nautilus, sondern unter diesem Namen wurde der Verlag richtig bekannt. Und die Mischung, ich darf das nochmal aufnehmen, ist natürlich auch sehr interessant, anarchistische, situationistische, dadaistische alte Texte herauszugeben, auch aktuelle politische Flugschriften und sich dann aber auch um die literarische Moderne zu kümmern, wie es in Gestalt dieser nicht subventionierten 12-bändigen Werkausgabe des expressionistischen Schriftstellers Franz Jung gemacht hat.
Das hört sich natürlich alles nach komplizierter, schwieriger, anspruchsvoll politischer Literatur an, wo man sagt, so ein kleiner Hamburger Verlag, wie kann der überhaupt überleben? Aber er hat sich auch so einige Strategien überlegt, wie er mit diesem Verlag über die Runden kommen kann und das in sehr pfiffiger Art und Weise.
Ja, er hatte ein gewisses Näschen, obwohl er würde das bestreiten. Ich nehme an, Sie spielen an auf Andrea Maria Schenkels großen, großen Krimi-Bestseller Tannöd.
Was dann auch noch verfilmt wurde.
Ja. Und sowas rettete natürlich einen Verlag. Und er hat sich frühzeitig die Buchrechte von Dinner for One gesichert. Und das ist natürlich auch eine Rücklage gewesen, die nicht zu verachten war.
Vielen Dank, Michael Langer. Der Nautilus-Verleger Lutz Schulenburg ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Zu unseren beiden Büchern. Der Spiegeljournalist Dirk Kurpiuweit macht seit vielen Jahren auch als Romanautor von sich reden. 1995 erschien sein Debüt Die Einsamkeit der Krokodile. Zuletzt veröffentlichte der 1962 geborene Autor den Roman Kriegsbraut, ein Buch über eine junge Bundeswehrsoldatin im Afghanistan-Einsatz. Jetzt hat sich Kurpiuweit ein Thema vorgenommen, das vor 10 Jahren auf quälende Weise ihn selbst und seine Familie betraf. Ein Stalker machte ihnen das Leben zur Hölle. Davon erzählt sein Roman Angst. Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor. Er hat Dirk Kurpiuweit in Berlin besucht.
Es beginnt mit dem Ende. Randolph Tiefenthaler besucht seinen Vater im Gefängnis. Der sitzt dort, weil er Tiefenthalers Nachbarn erschossen haben soll. Tiefenthaler selbst ist nicht unschuldig an der Tat. Wie es dazu kam? Der Ich-Erzähler Randolph Tiefenthaler, ein erfolgreicher Architekt, kauft für seine Familie eine Wohnung im Hochparterre eines Gründerzeithauses am südwestlichen Stadtrand von Berlin. Die Gegend ist gut bürgerlich, ein Villenviertel. Vor dem Kaufabschluss trifft man sich mit den Eigentümern der anderen Wohnungen, nur der Mieter der Souterrain-Wohnung, ein gewisser Herr Tiberius, fehlt bei der Zusammenkunft. Wäre er dabei gewesen, hätten die Tiefenthalers die Wohnung möglicherweise nicht gekauft.
Man sieht einen Menschen und denkt sofort, oh Gott, mit dem möchte ich lieber nicht zusammen wohnen. Und das sind natürlich dann nur äußerliche Attribute, die man sieht. Und dabei wirkte so seltsam auf mich damals und so befremdlich, dass ich tatsächlich dieses Gefühl hatte, ich hätte die Wohnung vielleicht tatsächlich nicht gekauft, wenn ich ihn gesehen hätte. Und ich glaube auch, dass man ihn uns deshalb nicht gezeigt hat. Insofern nehme ich mal an, dass die anderen auch wussten, das ist ein schwieriger Typ, der da wohnt.
Dirk Kurpiuweit macht keinen Hehl daraus, dass die Geschichte des zunächst unheimlich netten, Pizzas und Kekse backenden Mannes aus dem Souterrain, der sich bald darauf als wahnsinniger Stalker entpuppt, einen autobiografischen Hintergrund hat. Vor circa 10 Jahren war seine Familie den Drohungen und Verleumdungen, Belagerungen und Nachstellungen eines solchen Mannes ausgesetzt. Seine Frau und er wurden mit Anschuldigungen konfrontiert, ihre Kinder sexuell missbraucht zu haben. Alle Bemühungen, sich mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen zu wehren, liefen ins Leere.
Das ist bei Tiefenthaler und mir gleich. Also wir sind unbedingte Verfechter des Rechtsstaats und glauben an ihn. Und liefern uns dem Rechtsstaat eben auch gerne aus. Weil es gibt ja diesen Deal, zu sagen, wir geben das Gewaltmonopol an euch, wir verzichten komplett auf Gewalt und das macht ihr, der Staat, ihr seid dafür zuständig. Es ist auch immer noch einer der besten Deals der Menschheit, der auch gerade für friedliche Menschen eine Notwendigkeit darstellt, um in einem Staat, in einer Stadt existieren zu können. In dem Fall, das mussten Tiefenthaler und ich erleben, gibt es eben auch eine Lücke. Manchmal ist der Rechtsstaat nicht da, wenn man ihn braucht. Ich war oft bei der Polizei, helft uns, sondern wir sind in Not, wir sind bedroht. Und es hieß immer, solange er nicht gewalttätig wird, körperlich gewalttätig, können wir euch nicht helfen, können wir nichts machen.
Angst heißt Kurbjuweits Roman. Und genau darum geht es, um existenzielle Ängste. Schon in frühester Kindheit hatte Tiefenthaler Angst, dass ein Familienmitglied vom Vater, einem Sportschützen und cholerischen Waffennarren, erschossen werden könnte. Nun hat er Angst, dass seiner Frau und seinen Kindern etwas von dem Mann im Souterrain angetan wird. Zudem fürchtet Tiefenthaler um seine bürgerliche Existenz, die er sich aufgebaut hat, auf die er stolz ist. Durch die schwerwiegende Anschuldigung des Kindesmissbrauchs und die Drohung des Stalkers, die Boulevardpresse darüber zu informieren, könnte das gesellschaftliche Ansehen der Tiefenthalers Schaden erleiden. In seinem Roman zeigt Kurbjuweit, wie groß die Angst des Aufsteigers vor dem Fall ist und wie dünn der Firnis der Zivilisation. Wenn der Rechtsstaat versagt, wird der brave Bürger zum Barbaren. Wenn die Justiz nicht eingreift, tritt die Selbstjustiz an ihre Stelle. Am Ende scheint Gewalt tatsächlich die Lösung zu sein. Tiefenthalers Welt, selbst seine Ehe, die vor dem Stalking in eine tiefe Krise geraten war, scheint gerettet zu sein.
So, und da stellt er sich dann die Frage, kann das Gute so aus dem Bösen kommen? Und habe ich jetzt tatsächlich das Gelingen meiner Ehe diesem Stalker zu verdanken? Und das ist ein ganz fürchterlicher Gedanke einfach. Und er treibt ihn sehr weit, indem er einmal sagt, ja, danke, Herr Tiberius, so vielen Dank dafür. Und ja, das ist natürlich, also geht dann sehr weit in das Unerträgliche. Aber ich finde, so ein Roman, der muss dann auch wehtun.
Dirk Kurbjuweit lässt seiner Hauptfigur viel Raum zum Resonieren. Die bürgerliche Welt, die er beschreibt, erscheint wie ein zur Karikatur geratenes Klischee der Gediegenheit und allzu viele Figuren fungieren als Stichwortgeber in Rotweinrunden. Die Zuspitzung der Handlung zur Mordtat ist ein guter Ansatz, um die eigene Erfahrung mit erzählerischen Mitteln zu abstrahieren. Leider geht Kurbjuweit diesen Weg zu zögerlich. Die Ängste, die Wut und die Verzweiflung der Stalking-Opfer verlieren durch die Rekapitulation und das Reflektieren ihre emotionale Wucht. Dennoch wirft das Buch wichtige Fragen nach den Grenzen des Rechtsstaates auf, thematisiert Selbstjustiz als Problemlösung und zeigt Menschen in einer Ausnahmesituation, in die gewiss niemand geraten möchte.
Ralf Gerstenberg zu Dirk Kurbjuweits Roman Angst. Das Buch, 256 Seiten hat es, ist bei Rowohlt Berlin erschienen und kostet 18,95 Euro. Britta Schröder, 1971 in Ratingen geboren, ist Kunstwissenschaftlerin und hat als solche schon einige Veröffentlichungen vorgelegt. Nun macht sie als Romanautorin auf sich aufmerksam. Ihr Buch Zwölfender erzählt von einer jungen Frau, die nach einer schlimmen Tat seltsam teilnahmslos auf Reisen geht. Was sucht sie? Was bewegt sie? Martin Lüttke stellt Zwölfender von Britta Schröder vor.
Es war früh am Morgen. Der Anruf eines Freundes aus Kolumbien erreichte sie in Chile. Er fragte, wie es ihr gehe. Sie antwortete, gut, stabile Schieflage. Eine treffende Beschreibung ihrer Situation und mehr noch auch ihrer Person. Diese junge Frau gehört zu den Leuten, die man so bald nicht vergisst. Sie prägen sich ein, werden zu einem Stück unserer eigenen Lebensgeschichte. Vielleicht auch, weil sie so rätselhaft sind und bleiben. Natürlich, heißt es jetzt bei Britta Schröder, Erinnerungen überschreiben sich fortwährend selbst. Das mag der Grund sein, weshalb solche Leute, womöglich in veränderter Gestalt, immer wieder auftauchen. Der Mann von früher, der durchs Gebirge ging und dann 150 Jahre später sich in Italien verlor. Der Mann, von dem es heißt, Müdigkeit habe er nicht verspürt. Es sei ihm nur unangenehm gewesen, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Dieser Mann, es handelt sich um Georg Büchners Lenz, tauchte in der gleichnamigen Erzählung Peter Schneiders noch einmal auf. Und jetzt wieder bei Britta Schröder, allerdings diesmal in Gestalt einer Frau. Nur, es ist dasselbe Hochgefühl und eine ähnliche Verzweiflung. Eine Leichtigkeit, die es der jungen Frau erlaubt, sich schwebend durch die Welt zu bewegen, und eine Schwere, die es ihr unmöglich macht, auch nur vor die Tür zu gehen. Es ist die gleiche Melancholie, die immer wieder aufbricht, und eine ähnliche Verrücktheit, die das Ganze ins Surreale zu heben scheint. Britta Schröder, von Haus aus Kunsthistorikerin, lebt als freie Lektorin für deutsche und Schweizer Verlage in Frankfurt am Main. Zwölfender, ein schmales Büchlein, Roman genannt, ist ihr erzählerisches Debüt. Ihre Heldin, die junge Frau, macht keine Kunst, wie sie eigens betont, sondern restauriert sie nur und bezieht damit aber ein offensichtlich ansehnliches Einkommen, dass ihr einfach mal so erlaubt, einen Flug nach Florida und wenig später die Reise nach Chile, die den größten Teil des Buches beansprucht. Es geht also um die halbe Welt und vor allem durch eine ganze Wüste. Diese junge Frau zieht denn auch auf dem Weg zu einer Busstation bereits ihr Herz an einer fransigen Schnur über den Bürgersteig und empfindet etwas später, allerdings erst nach langer Zeit, wieder so etwas wie Übermut. Sie fühlt sich so leicht, dass sie gelegentlich, wenn niemand in Sicht war, zu einem Sprung ansetzte. Die Plattform, von der sie buchstäblich zu diesem Höhenflug abhebt, steht auf einem mehr oder weniger realistischen Handlungsgerüst. Alles beginnt mit einem Besuch beim Vater. Ich war da, um Frieden zu schließen, nach Jahren eisiger Stille. Jetzt steht sie in seiner Küche, er fragt, wie es ihr ergangen sei. Die Arglosigkeit seiner Frage stieß mir in die Kniekehlen, schwer zu sagen, was mich härter traf, seine oder meine Verachtung. Sie sagte, er drehte sich zu ihr um. Ich nahm das Küchenmesser von der Anrichte und schob es in seinen Körper. Er sackte zu Boden, es floss wenig Blut, er atmete flach und sah mich ausdruckslos an. In seinem Blick war nichts, keine Furcht, kein Flehen, kein Vorwurf, kein Bedauern, kein Zorn. Ich sah, dass er nicht am Leben hing. Sie ruft einen Krankenwagen und verlässt dann, wie es heißt, mit ruhigen Schritten das Haus. 2 Tage nach der Sache mit meinem Vater fliegt sie nach Florida. Sie verschwendet keinen Gedanken mehr an dieses Ereignis. Nach ihrer Rückkehr aus den USA erfährt sie, dass ihr Vater überlebt, aber selbst der Polizei gegenüber keinerlei Auskünfte über das Geschehene gegeben habe. Ihrem Freund, der sie fragt, ob sie damit etwas zu tun gehabt habe, antwortet sie ebenso schlicht wie präzise, ja. Seine daraufhin spürbare Zurückhaltung verwundert sie nicht. Hier setzt nun eine Folge von Episoden an, die chronologisch, ohne Rückblenden, äußerst lakonisch erzählt werden, wenn auch gelegentlich von surrealen Einschüssen und vor allem von albtraumartigen Sequenzen durchsetzt. Ein Schrank taucht auf, in dem die Ich-Erzählerin am Anfang und am Ende buchstäblich abtaucht. Gefühlsregungen kommen nicht vor, es gibt keine psychologischen Erklärungen, nur psychosomatische Reaktionen des Ichs auf die Welt. Die junge Frau begegnet auf ihrer Reise einer ganzen Reihe von bemerkenswerten Gestalten. Etwa einem gleichalten Anthropologen, einer Pensionswirtin, einem professionellen Pokerspieler, einem Brüderpaar, der sich mit einem Boot und Gelegenheitsarbeiten über Wasser hält. All diese Figuren werden mit nur wenigen Worten beschrieben, dabei sofort lebendig. Wie in einem Roadmovie geht es über viele Stationen voran. Es entsteht eine eigenartige Spannung, die durch irritierende Einschiebsel nach jedem Kapitel eher noch gesteigert wird. Die Erkenntnis der jungen Frau, mit der sie die Wohnung ihres Vaters verließ, traf auch sie selbst. Seine Heiterkeit, seine Neugier und Abenteuerlust waren nur ein Schild gewesen, hinter dem sich Leere und Unlust verbargen. Deshalb hatte sie sich auf den Weg gemacht. Ich versuche, erklärte sie den beiden Brüdern, denen sie beim Lackieren eines Schiffes half, ich versuche, mich zu vergessen. Erst erinnern, dann vergessen. Wenn dir das beim Lackieren helft, flachste der eine, dann kannst du gerne morgen damit weitermachen. Es hat natürlich nicht geholfen, auch wenn sie weitergemacht hat. Am Ende kehrt die junge Frau nach Deutschland zurück. Einiges an Erfahrung reicher, dafür an Illusionen ärmer geworden. Sie weiß zwar, die Hoffnung verlässt einen nie. Hoffnung ist gedächtnislos, darin ähnelt sie dem Zufall. Nur kann man mit dieser Einsicht leben? Als ihr Freund, um sie in die Realität zurückzuholen, so als sei alles normal, ein Essen für sie arrangiert, steht sie vom Tisch auf, um Flaschenöffner und Feuerzeug aus der Küche zu holen, geht dann aber nicht zurück, sondern benommen ins Schlafzimmer. Ich öffnete den Kleiderschrank und schob die Bügel auseinander. Vor mir lag eine Lichtung. Ich erkannte sie wieder. Damit schließen sich Anfang und Ende dieses faszinierend rätselhaften Romans zusammen. Die Einsprengsel, die in deutlich abgehobener Schrifttype nach jedem Kapitel folgen, habe ich bis zum Schluss nicht auf die Reihe gekriegt. Dafür sind mir die Gestalten, die hier beschrieben werden, umso deutlicher vor Augen getreten. Büchners Lenz, Schneiders Lenz und Britta Schröders Zwölfender sind Erinnerungen geworden, die sich selbst fortschreitend überschreiben und bleiben.
Martin Lüttke besprach den Roman Zwölfender von Britta Schröder, erschienen im Weißbuchs Verlag, 159 Seiten, 16,90 Euro. Das war's im Büchermarkt am Donnerstag. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem das Thema Der Affe, der sich einbuddelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.